Total beglubbt.
Die Sendung für alle Glubberer.
Alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Total beglubbt, dem Magazin über den 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de. Mein Name ist Felix und wie immer bin ich nicht alleine und habe heute zwei Gäste, die noch nie in der Sendung waren. Also neue Stimmen heute für den geneigten Podcast-Hörer. Zum einen den Christian und zum anderen den Max. Hallo Christian, hallo Max.
Hi, servus. Ja,
hallo in die Runde.
Am vergangenen Samstag spielte der 1. FC Nürnberg auswärts beim SV Sandhausen, gewann mit 1:0 und machte damit dann endgültig mal den Deckel auf den Klassenerhalt, worüber man sich so am 32. Spieltag als Clubfan freuen kann. Damit hätte wahrscheinlich auch keiner vor der Saison gerechnet. Das war dann letzten Endes auch so ein bisschen, ja, der ausschlaggebende Punkt, und das geisterte ja schon länger durch die Medien, dass Michael Köllner nun wohl endgültig Cheftrainer wird. Wir hatten so ein bisschen gehofft, dass zum Zeitpunkt der Aufnahme die ganze Sache dann offiziell sein würde, ist sie Stand jetzt nicht. Wir wollen uns dennoch darüber unterhalten, was wir vom Cheftrainer Michael Köllner dann erwarten. Außerdem wurde bekannt, wie Raphael Schäfers Karriere nach dem Saisonende weitergehen wird. Er wird dem 1. FC Nürnberg erhalten bleiben. Und außerdem, ja, Kevin Möwald, Thema gewesen diese Woche im Plätterwald. Hoffenheim soll Interesse haben und auch viele andere Bundesligisten. Und außerdem steht natürlich am Sonntag das letzte Heimspiel an. Der 1. FC Nürnberg empfängt Fortuna Düsseldorf. All das heute Thema bei uns in der Sendung. Und wir wollen natürlich beginnen mit dem Spiel gegen Sandhausen, denn das war ja nun mal das letzte, das gespielt wurde, Max. Und es gab zwei Wechsel in der Startelf, die ja so zu erwarten waren, oder?
Ja, würde ich an der Stelle auf jeden Fall auch sagen. Also wir haben zum einen ja den Marc Reiter wieder, der wieder zurückkam nach dieser persönlichen Unterbrechung. Und auf der anderen Stelle musst du mir jetzt gerade helfen, wer das war.
Möwald.
Das war der Möwald, der auch gelb gesperrt war an der Stelle. Und ich glaube auch einfach, dass die Aufstellung so wie sie war, also zumindest sehe ich das aus meiner Sicht so, ja momentan so spielerisch das Beste ist, was der Club auf den Platz bringen kann, zumindest von Anfang an. Wenn man jetzt mal davon absieht, dass eben Sabiri erst langsam wieder fit wurde und vielleicht noch nicht über die 90 Minuten gehen kann, aber also ich war zumindest mal zufrieden mit der Aufstellung, was ich dieses Jahr ja nicht immer sagen konnte.
Da geht es dir wahrscheinlich wie vielen anderen, Christian, geht es dir genauso? Warst du zufrieden mit der Aufstellung oder hättest du dir womöglich einen Hufnagelverbleib in der Startelf gewünscht?
Nee, ich denke, das war relativ konsequent, da wieder auf Möwald umzustellen. Und ich denke, Sully wäre noch so eine Alternative gewesen, dann für Hufnagel rauszunehmen. Aber ich denke, der hat es in den letzten Spielen eigentlich auch ganz oft gut gemacht, nicht immer. Und dann die andere Sache ist eben die Innenverteidigung, ob da Dave Bulthuis oder Lukas Mühl, das ist, glaube ich, das war so ein bisschen das Fragezeichen, das ich noch vor dem Spiel hatte.
Ich muss ja ehrlich gestehen, dass ich relativ überrascht war, dass Dave Bulthuis gespielt hat. Ich hätte ehrlich gesagt Marc Reiter Mühl als Innenverteidigung gesehen, einfach auch im Hinblick auf die nächste Saison. Dave Bulthuis wird ja den Club aller Voraussicht nach verlassen, auch wenn es noch nicht so ganz offiziell ist. Aber Michael Köllner hat sich anders entschieden. Gehen wir mal ins Spiel rein, Christian. Es passierte zunächst relativ wenig.
Genau, am Anfang war es alles relativ harmlos. Also Sandhausen hat ein bisschen mehr gemacht, kam so ein bisschen nach vorne, aber nie so ins letzte Drittel. Also gab es dann auch viele Fehler und dann ist das so ein bisschen vor sich hingetröppelt eigentlich die erste Viertelstunde lang. Vom Club kam relativ wenig, viele Fehlpässe nach vorne und dann ging es erst mit den ersten beiden Freistößen, dann von Möwald waren es, glaube ich, 18. und 20. Minute in dem Dreh, ging es dann erstmal so aufs Tor vom Club mit so Halbchancen, würde ich mal sagen. Und dann hat sich's aber andersrum gedreht und dann kam ja die gute Phase von den Sandhausenern.
Max, ist es letzten Endes auch irgendwo zu erwarten gewesen, dass dieses Spiel nur mühsam in die Gänge kommt? Das ist ja die Begegnung des 9. gegen den 10., beziehungsweise des 10. gegen den 9. so rum aus Clubsicht gewesen. Ja, war da einfach kein Fußballfest von Anfang an irgendwie, ja, eben zu erwarten?
Würde ich dir auf jeden Fall recht geben an der Stelle. Ich denke, es sind auch zwei relativ konterstarke Mannschaften. Man hat sich natürlich wieder große Hoffnungen gemacht jetzt nach dem starken Spiel gegen Stuttgart, aber man muss natürlich auch sehen, dass das zwei komplett verschiedene Gegner sind an der Stelle. Stuttgart hat ja komplett das Spiel gemacht. Wir haben auf Konter gelauert, viel gepresst. Es hat sich ausgezahlt und unter Kölner denke ich eh, dass das eine der Stärken ist, dass man eben gegen die starken oder spielstarken Mannschaften sehr, sehr gut aussieht. Und ich habe mir da auch ehrlich gesagt jetzt für Sandhausen wenig Hoffnung gemacht, dass das so aussieht wie gegen Stuttgart, weil eben ja die Spielanlage von Sandhausen eine ganz andere ist.
Christian, du hattest schon angesprochen, dann kam eine starke Phase von Sandhausen. Sukuta Pasu, der ja mal U-Nationalspieler für Deutschland war und heute irgendwo halt in Sandhausen seine Schuhe schnürt, war dann der Hauptdarsteller in dieser Phase.
Ja, der hat dann einen Haufen Chancen gehabt. Allerdings gab's da auch, war das Abwehrverhalten da bei uns schon auch ziemlich schwach. Also es ist immer so ein bisschen... Ich habe jetzt in den Wiederholungen, da sind die Sequenzen immer ein bisschen kurz, da habe ich es nochmal angeschaut. Man hat so das Gefühl gehabt, dass die Abwehrkette nicht mehr zusammenspielt. Auf der rechten Seite Kammerbauer relativ hoch gespielt. Daneben Markreiter, der das mitgemacht hat. Und Bulthus hat man das Gefühl gehabt, der sichert immer so ein bisschen nach hinten ab. Und daraus entstanden eigentlich auch ganz viele von diesen Chancen. Ich bin mir jetzt da nicht sicher, sind die einen zu hoch und die anderen zu tief oder wer macht jetzt da den Fehler? Aber genau, da, vor allem über die linke Seite kam sie dann dreimal durch bis zur 30. Minute und hatten richtig gute Chancen.
Max, wie hast du das Ganze gesehen? Also ich kann verstehen, worauf Christian anspielt. Gerade die rechte Abwehrseite und das ohne Miso Pretschko, der ja so viel Schelte einstecken musste in den letzten Monaten, ging es immer wieder auch sehr einfach für die Sandhäuser.
Ja, also für mich waren das teilweise auch individuelle Fehler. Also gerade diese ja eine hundertprozentige von Sukuta Pasu, der da wirklich knapp dann rechts vorbeilegt am Pfosten, da wird der Bulthus einfach ja düpiert an der Stelle. Also er streckt wirklich das Bein daneben und der Außenspieler kommt dann durch und kann den Ball wirklich durchstecken. Kammerbauer sah in der einen oder anderen Situation auch nicht gut aus, aber wie gesagt, mir ist ja zu dieser Zeit und zu diesem Zeitpunkt der Saison wirklich alles lieber als Pretschko, der ja in den letzten paar Spielen, in denen er dann noch von Anfang an gespielt hat, also wirklich keinen Ball irgendwie zum Mann gebracht hat. Und von daher freue ich mich dann auch, dass Kammerbauer gespielt hat, dass der einfach noch für ein paar Spiele eben Praxis sammeln kann und dann eben fürs nächste Jahr vielleicht diese Position besetzt, wobei da ja auch dann Verstärkung vom KSC kommt in Person von Valentini, also man darf gespannt sein.
Ja, also dass Kammerbauer da spielt, finde ich auf jeden Fall auch richtig. Der macht es im Prinzip einfach besser. Er hat nach hinten im Stellungsspiel, glaube ich, noch so ein paar Schwächen. Aber gerade wenn wir mit mehr Pässen spielen wollen, ist er sehr wichtig, weil er eine hohe Ballsicherheit hat und im Spiel nach vorne auf der wichtigen Außenverteidigerposition viel mehr macht, als Pretschko viel konstruktiver arbeitet.
Da kommt so ein Stück der Mittelfeldspieler dann eben in Patrick Kammerbauer durch, der ja in gewisser Weise irgendwie auch ist. Es war dann so, dass nach dieser Druckphase von Sandhausen der FCN ebenfalls noch zu einer sehr guten Chance kam. Hanno Behrens war es, der nach einer Flanke von Edgar Salli einmal mehr, möchte ich sagen, sehr, sehr gut geköpft hat, aber irgendwie ist ihm das Glück nicht so richtig hold, oder Max?
Ja, war eigentlich eine relativ schöne Szene und mich freut es auch ehrlich gesagt, dass Behrens so langsam zur alten Stärke bzw. zur alten Torgefahr aus der letzten Saison wieder zurückfindet. Also die ganze Szene ging ja von einem Eckball aus, von Chakba, der dann die dann abgefälscht wurde zu Salli, der dann flankt und Behrens eben gegen die Laufrichtungen von Knaller, dem Torhüter der Sandhäuser, dann versucht das Ding quasi rüberzuheben. Landet dann leider an der Latte, aber wie gesagt, mich hat schon der Treffer letzte Woche zu Hause sehr gefreut, den ich live miterleben durfte im Stadion und es freut mich einfach, dass da wieder ein bisschen mehr in Richtung Tor geht von Hanno Behrens aus, weil der meiner Ansicht nach dieses Jahr auch sehr unter seinen Möglichkeiten spielt.
Mit der Ansicht, schätze ich, bist du nicht alleine. Ich denke, Christian wird dir da zustimmen. Also Hanno Behrens sicherlich in weiten Phasen der Saison unter den Möglichkeiten, die er hat. In dieser Situation dann eben auch mit dem, ja, mit dem Pech, das man ab und zu halt hat. Auf der anderen Seite war es dann nochmal so, dass Sukuta Pasu direkt vor der Pause, ich meine, es wäre die 43. Minute gewesen, der sich nochmal durchsetzen konnte. Und da war es ja wirklich auch so, dass er, Christian, tatsächlich beide Innenverteidiger auch irgendwie relativ alt aussehen lässt.
Ja, das war gar nicht die einzige Szene, wo er da sich individuell einfach auch sehr gut postiert hat und das sich dann auch sehr stark durchgesetzt hat. Das hat er eigentlich bei allen Chancen, hat er da ziemlich viel richtig gemacht, bloß mit dem Abschluss. Das scheint das zu sein, woran dann seine große Karriere vielleicht ein bisschen gescheitert ist, weil der war 2008 oder 2009 war das, mit der U17 Europameister oder mit der U19, weiß ich genau. Auf jeden Fall war der da schon sehr stark und das hat er da gezeigt, das hat er auch in der Situation gezeigt und dann ist halt Schäfer schnell da und tut ihn noch raus, weil er eben auch nicht sonderlich gefährlich geköpft war dann am Ende.
Du hast es gerade angesprochen und Max kann da vielleicht auch nochmal ein bisschen einhaken. Es war schon auffällig auch, wie er mit seiner Art und Weise Fußball zu spielen, mit diesem auch sehr körperlichen und robusten Spiel, dann ja nicht nur Bultuis, sondern eben auch Markreiter vor Probleme stellt. Er war übrigens mit der U19 Europameister 2008 an der Seite der Bender-Brüder, um das mal noch kurz zu ergänzen. Und Ron-Robert Zieler stand, glaube ich, im Tor. Aber das ist eigentlich nicht Gegenstand dieses Podcasts. Ja, Max, wie hast du diese Situation gesehen?
Ja, also ich muss sagen, mich erschüttert das auch, weil wir haben ja eigentlich zwei robuste Innenverteidiger. Also gerade Bultuis ist ja... Eigentlich, das ist ja das, was ihn ausmacht und ja, sage ich mal, vielleicht die Identifikationsfigur und den auch für die Fans und eben mehr auch die Fähigkeit, nochmal das Publikum anzupeitschen. Aber ich denke, gerade gegen solche Stürmer müsste unsere Abwehr ja eigentlich gut aussehen. Aber das hat man ja letzte Woche eigentlich auch schon gesehen, dass so ein Monster wie Ginzek oder Terodde, die eben ja körperlich auch einiges mitbringen, dass die unsere Abwehr, sage ich mal, ziemlich in Bredouille bringen können. Also mit wirklich einfacher Präsenz und Kopfballspielen. Wo man eigentlich denken musste, da müssten wir eigentlich dagegen gewappnet sein. Auch mit der Innenverteidigung.
Letzten Endes sollte es am Ende auch nicht bestraft werden und besonders halt in Halbzeit 1 nicht bestraft werden. Nach 45 Minuten, was war dein Eindruck? Wie würde sich das Spiel entwickeln oder wie hättest du die ersten 45 Minuten beurteilt, Christian?
Naja, so live beim Spiel ist es eigentlich in der Pause bei so einem Spiel immer furchtbar und man erwartet das Schlimmste. Also das ist so in der Live-Situation gar nicht richtig zu sehen. Man hatte schon das Gefühl, dass sich die beiden Mannschaften auf Augenhöhe bewegen, was dann immer mal wieder einen kurzen Moment bitter ist, wenn man sich das überlegt. Aber ich wusste echt nicht, was man erwarten konnte. Es gab so die paar Chancen, Sandhausen mehr vom Spiel, Chancen fast ausgeglichen. Also, ich wusste nicht, worauf ich mich einlasse. Ich habe das Schlimmste befürchtet.
Ja, der Club-Pessimismus kommt da wieder zum Vorschein, der letzte Saison vielleicht mal so ein bisschen abhanden kam. Max, ging es dir ähnlich?
Also ich muss sagen, ich bin da immer nicht so ein Schwarzmaler. Also auch mal vielleicht ein Gruß an die ganze Twitter-Leute. Ich bin da eigentlich immer einer, der dann eher noch sagt, wir schaffen das oder wir kriegen das hin. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wir hätten uns wirklich nicht über einen Rückstand, auch einen 2-0-Rückstand nicht beschweren dürfen in der Halbzeit. Also die Chancen für Sandhausen waren auf jeden Fall da und auch hundertprozentige. Man muss allerdings dazu sagen, dass natürlich Sandhausen auch in einer Situation steckt, wo sie wirklich, ich glaube, von den letzten 12 Spielen gegen den KSC gewonnen haben, also nur gegen den KSC gewonnen haben und sonst eben Punkte hauptsächlich über Unentschieden gemacht haben. Von daher habe ich gedacht, dass die zweite Halbzeit wahrscheinlich auch wieder zerfahren wird und ja, am Ende, so wie es ja dann auch war, vielleicht die glücklichere Mannschaft gewinnt.
Ja, du hast was angesprochen, hatten wir noch gar nicht erwähnt, das stimmt natürlich. Man hatte furios gegen den KSC gewonnen, 4-0, ansonsten viele, viele Unentschieden, teilweise auch gegen gute Mannschaften durchaus, aber ja, selbst halt wenig gewonnen, wenig dann am Ende Zählbares mitgenommen, weswegen man dann da so im Tabellenmittelfeld versagt ist. Wir werden uns gleich bei Total Bekloppt über die zweite Halbzeit des Spiels SV Sandhausen gegen 1. FC Nürnberg unterhalten und dann wird natürlich auch einmal mehr in dieser Saison, möchte man fast sagen, aber leider war es eben nicht die komplette Saison, Abdelhamid Sabiri im Fokus stehen, der dem Club den Dreier letzten Endes dann bescherte.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Tim Collins von EuroBaseballTV.com kommentiert alle Spiele der Hard Disciples live.
Thomas with a bouncer up the middle into center field, base hit. Steinlein coming around third. He is safe. He got under the tag.
Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
In der ersten Halbzeit zwischen dem SV Sandhausen und dem ersten FC Nürnberg, da spielte Richard Cucuta-Pasu so ein bisschen Schreckgespenst in der Nürnberger Abwehr. Am Ende stand es dann, oder am Ende vielmehr nach 45 Minuten, wollte ich sagen, stand es dann dennoch 0-0, weil er den Ball glücklicherweise nicht an Raphael Schäfer vorbei und im Tor unterbrachte. Ich möchte jetzt mit Max und Christian über die zweite Halbzeit sprechen und es gab ja gleich zu Beginn erstmal was Bemerkenswertes, möchte man sagen, wenn man so zurückdenkt an Alois Schwarz, denn es wurde gewechselt zur Halbzeit. Sabiri kam für Petrak und damit natürlich ein ganz klar offensiveres Zeichen, Max. Für dich der richtige, unabhängig jetzt davon, dass Sabiri am Ende der Siegtorschütze war, aber für dich das richtige Zeichen an die Mannschaft?
Also mich hat es ganz ehrlich ein bisschen gewundert. Natürlich ist man im Nachhinein immer schlauer und kann jetzt sagen, ja, damit wurde der Sieg eingewechselt. Ich habe mich jetzt tatsächlich gewundert, dass dann eben Petrak rausging, Löwen nach hinten gezogen wurde und ja Möwald dann von der Rechtsaußenposition so ein bisschen in die Mitte gehen konnte. Aber es war natürlich, wenn man es zumindest dann auf die nächsten Minuten bezieht oder so auf den Beginn, Mitte, zweite Halbzeit natürlich schon das richtige Mittel, weil mit Möwald eben ja wohl der spielstärkste und kreativste Spieler des Clubs in der Mitte auftauchte und da eben auch ein bisschen Akzente setzen konnte. Also mich hat's dann trotzdem gewundert, weil wir ja defensiv wirklich ja sehr, sehr schlecht aussahen in der ersten Halbzeit. Und so die logische Reaktion wäre dann eher gewesen, die Defensive vielleicht ein bisschen robuster aufzustellen. Aber ja, der Trainer hat das eben anders gesehen und ich fand das dann im Nachhinein auch ganz gut.
Christian, Petrak wurde ja am Ende vom Kicker mit einer 4,5 abgekanzelt. Und auch Michael Köllner hat nach dem Spiel gesagt, dass er einfach nicht so seinen besten Tag hatte. Und dass das zwar nicht weiter schlimm sei, aber ist am Ende tatsächlich die Herausnahme von Petrak mehr defensive Stabilität gewesen, als ihn drin zu lassen und noch jemand Defensiven reinzubringen?
Das weiß ich gar nicht. Das ist so, wie schlecht Petrak war, das habe ich ehrlich gesagt nicht so gesehen. Das ist aber das Problem, dass ich ein großer Petrak-Fan bin und eigentlich alles, was bei ihm falsch läuft, muss an irgendjemand anders liegen. Aber es war jetzt so, bei den Großchancen war es tatsächlich so, dass er ein bisschen orientierungslos im Zentrum unterwegs war. Ich denke aber, dass der Clou von Kölner, und das ist so diese Hoffnung, dass Kölner nicht nur wechselt, sondern damit auch eine Idee hat, ist eben, er hat einen Offensivspieler mehr auf den Platz gebracht und dann hat das nach so ein bisschen Anfangsproblemen dazu geführt, dass wir den Ball eben viel mehr und viel weiter vorne gehalten haben und da eben auch ja versucht haben, so ein Kreativspiel nach vorne aufzubauen, das zwar relativ schnell wieder Fehlpässe gab, aber letztendlich dieser eine Offensivspieler mehr hat, glaube ich, schon dafür gesorgt, dass das Spiel einfach in der anderen Hälfte war, also dass es offensiver war und damit diese Defensivprobleme gar nicht mehr so offenbart hat. Ich weiß gar nicht, ob wir dann wirklich sattelfest da hinten gewesen wären.
Also
Sandhausen kam kaum raus. Dann, also das ist jetzt übertrieben, aber weniger nach vorne, weniger einfach nach vorne, wie es in der ersten Halbzeit noch war.
Ja, getreu dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung. Allerdings wäre das ja in der 47. Minute erstmal gnadenlos beinahe nach hinten losgegangen, wenn Cucuta-Pasu sich zwischen Abschluss und Querpass vielleicht richtig hätte entscheiden können. Stattdessen kam sowas Halbgares raus und ich weiß gar nicht, welcher Sandhäuser Spieler dann da noch vergeblich versuchte, den Ball zu erreichen. Aber letztendlich da in diesem Moment nochmal großes, großes Glück, bevor es dann, ja, wie von Christian gerade schon angesprochen, so tatsächlich Offensivbemühungen auch über einen längeren Zeitraum von Nürnberg gab. Und in der 55. Minute, über die müssen wir reden, Max, da hätte Nürnberg ja gerne einen Elfmeter bekommen und Michael Köllner hat sich an der Seitenlinie beinahe nicht mehr einbekommen. Da wurde Sally von Knipping gestoppt. Wäre das für dich ein Elfmeter gewesen? Gegeben wurde er auf jeden Fall nicht.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, schwierige Geschichte. Natürlich hätte ich mich gefreut, als Clubfan da den Elfmeter zu sehen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass Sally das ein bisschen ungeschickt anstellt. Also ich habe es mir auch vorhin in der Wiederholung nochmal angeschaut. Er wird getroffen am Knie, also eine Berührung ist da. Ich bin dann auch immer kein Fan, dass wegen jeder Berührung Foul oder gleich Elfmeter gepfiffen wird. Aber er macht dann, also wenn man es sich nochmal anschaut in der Wiederholung, er macht dann so einen seltsamen Ausfallschritt und fällt dann wie so ein Sack vorne nach unten. Und es sieht irgendwie so ungeschickt aus, dass ich es, glaube ich, als Schiedsrichter auch nicht gepfiffen hätte an der Stelle. was natürlich ja für den Club schade ist, aber ich glaube, ich weiß nicht, wie Christian das sieht oder wie ihr das allgemein seht. Ich finde die Entscheidung okay des Schiedsrichters. Im Stadion ist vielleicht nochmal anders gewesen. Ne?
Also schade finde ich es auf jeden Fall auch. So ein Elfmeter nimmt man schon mal mit. Ich glaube, es gibt auch Fälle, wo man den pfeift, aber meiner Ansicht nach nie zu Recht, weil Sully einfach sein Bein da unnatürlich in den Laufweg vom Gegner reinstellt. Und dann denke ich, ist relativ klar, dass es kein Elfer ist. Ich finde es einfach schade, dass er da nicht einfach irgendwas probiert. Er kann eigentlich so viel am Ball und dann kommt er in so eine Situation und dann entscheidet er sich eigentlich zu früh dafür, aufzuhören und zu versuchen, irgendwie den Elfmeter da noch rauszuholen. Fand ich ein bisschen schade und also aus meiner Sicht auf keinen Fall ein Elfmeter.
Das ist aber auch so ein Ding, was sich bei Sully durch die Saison zieht. Also der zeigt wirklich richtig gute Ansätze und ich finde, das Spiel wird auch offensiv eigentlich fast immer besser, wenn er drin ist. Aber er ist oftmals in der letzten Entscheidung, ja, nimmt er eben die falsche Abzweigung und sorgt dann eben dafür, dass es keinen Elfmeter gibt, kein Tor gegeben wird oder wie wir später noch sehen, eben auch ein Konter nicht richtig zu Ende gespielt wird. Das ist wirklich schade, weil ich den auch sehr, sehr, sehr gerne mag und mittlerweile holt er sich auch nicht mehr in jedem Spiel die gelbe Karte ab, wie das zu Beginn der Saison war. Also bin ich auch mal gespannt, was von ihm noch kommt, wenn er vielleicht auch ein bisschen mehr Spielzeit bekommt als diese Saison.
Ich bin froh, dass du es selber noch angesprochen hast, sonst hätte ich jetzt gesagt, er hat vielleicht manchmal vorne die falsche Entscheidung getroffen, aber vor allen Dingen hinten dann oftmals sich noch so eine saudoofe Gelbe abgeholt. Das hat er ja zumindest mittlerweile sehr gut im Griff. Für mich übrigens auch kein Elfmeter. Es war ja dann so, dass Bulthuis und Löwen ja zu weiteren Abschlüssen kamen und dann ja sind wir im Prinzip schon in der 70. Minute, als Sabiri ja, einfach goldrichtig steht. Das erinnerte dann so ein bisschen an, ich meine, es wäre Heidenheim gewesen, wo ja damals Möwald, glaube ich, den Volley-Schuss versucht hat und der wäre ja sonst wohin geflogen und wäre der nicht völlig verunglückt und dann auf den Kopf von Sabiri geflogen, wäre es damals kein Tor geworden. Und dieses Mal war es eine Möwald-Flanke, Christian, und hätte Knaller sich mit seinem Vorderleuten besser abgesprochen, wäre es auch dieses Mal wahrscheinlich kein Tor geworden.
Ja, na, das war sehr schön rausgespielt, auch nach einem Ballgewinn. Da stand man dann sehr hoch. Da war dann Kammerbauer wohl auch an einer Position, wo er sich wohler fühlt, ein bisschen weiter vorne. Hat dann, glaube ich, den Ballgewinn, spielt auf Sully weiter und der dann Möwald auch gut einsetzt. Also es war auch schön dann schnell umgeschalten und dann fällt der Ball irgendwie in die Mitte rein, bleibt an dem Bein hängen. Der Torwart kommt nur ein bisschen ran. Genau, also ich habe auch an das Heidenheim-Tor gedacht.
Max, aber man nimmt das natürlich mit Kusshand, ne?
Natürlich. Also auch wenn es so eine Kopfball-Bogenlampe war, ich habe mich gefreut und ich habe auch vorher nochmal nachgeguckt. Heidenheim war tatsächlich der letzte Auswärtssieg. Also so schließt sich auch der Kreis wieder ein bisschen. Und ja, natürlich war dann die Freude groß.
Die Freude war übrigens auch bei Konstant Schakbar groß, oder?
Ja, das war auf jeden Fall ganz klar die Aktion des Spiels. Also ich hab's ja dann tatsächlich erst in der Wiederholung gesehen, weil ich habe das Spiel mit meinem Kumpel zusammen gesehen, hat sich eben tot gelacht und ich habe in dem Moment habe mich gefreut, habe gejubelt, habe gar nicht auf den Bildschirm geguckt. Ja, und habe dann auch dieses grandiose Foto, was eben über Twitter und durch die Medien ging, also spitze. Und ich muss auch sagen, Schakbar ist auch ein Gewinn jetzt der letzten Spiele. Der tut unheimlich viel für die Spieleröffnung. Der schafft es anders als unsere anderen Außenverteidiger, Bretschko, Sepsi, die zu Beginn der Saison gespielt haben, eben ja mal auch gefährlich nach vorne zu sein, auch wenn er vielleicht nach hinten nicht mehr ganz sattelfest ist. Aber ja, gerade spielerisch, was der abgeliefert hat, war schon. Also man hat gesehen, dass er mal in der Bundesliga gespielt hat, so, ne? Das kann man auf jeden Fall konstatieren an der Stelle.
Das heißt, ja, ich denke auch.
Ja, Entschuldigung.
Ich denke auch, bei Schakbar sieht man tatsächlich immer mal wieder auch doch so einen Qualitätsunterschied, wo man dann in einigen Situationen, nicht nur bei so einem Salto, den wahrscheinlich aus der Mannschaft auch fast kein anderer kann, einfach richtig mit Tempo und guter Ballbehandlung und guten Ideen und eigentlich auch, finde ich, nach hinten sehr solide verteidigt. Also er macht da nie zu viel, aber er macht tendenziell, glaube ich, da hinten noch das meiste richtig vom Stellungsspiel und vom Einrückverhalten.
Ja, ich, Entschuldigung?
Ja, Christian. Max, Entschuldigung.
Ich glaube, es ist auch ein bisschen ein Zeichen dafür, dass er sich wohlfühlt in der Mannschaft. Also habe ich jetzt auch so, es kam ja auch bei Instagram so ein paar Bilder neulich hoch, wo er so in klassischer afrikanischer Kutte dasteht und irgendwie grinsend, mit einem Grinsen im Gesicht und irgendwie so ein Gefühlsausbruch. Also ich habe das Gefühl, dass er sich ja in der Mannschaft wohlfühlt und wir sind natürlich überbesetzt dann auf der linken Verteidigerposition wahrscheinlich zu Beginn der nächsten Saison, aber ist für mich auch auf jeden Fall eine Personalfrage, wie man das weitermacht mit Constant Jakpa, ob der bleiben darf, bleiben kann, bin ich auch gespannt drauf.
Mein Plädoyer bleiben soll. Also ohne Mist, ja. Constant Jakpa hat mich überzeugt. Ich war sehr, sehr kritisch am Anfang, ob er nach dieser Pause, die er ja auch hatte, eine echte Verstärkung sein könnte. Spätestens seit dem Aue-Spiel für mich aber einer der besten in der kompletten Mannschaft. Auch in diesem Spiel derjenige, der die meisten Ballbesitzphasen beim Club hatte. Und das als Linksverteidiger. Mhm. Also sehr, sehr ungewöhnlich. Ja, und ich glaube, was ihr ja auch gerade schon so ein bisschen angedeutet habt, ich habe den Eindruck, das ist ein Typ, der echt eine gute Stimmung in die Mannschaft bringt und ja, gerade zu einem Zeitpunkt dann auch, die vielleicht reingebracht hat, als es eigentlich wenig Grund für gute Stimmung gab, aber nur mit hängenden Köpfen spielt sich's halt auch nicht besser Fußball. Also Constant Jakpa, wenn irgendjemand vom FCN zuhört, bitte weiter beschäftigen. Ich gebe auch 3 Euro dazu oder so.
Wenn das reichen würde.
Ich gebe auch jede Woche 3 Euro dazu.
Also einfach ganz kurz, ich bin da wirklich skeptisch, weil er ist mir gerade einfach zu gut und auch, er ist ja nicht wirklich alt, er ist 30, glaube ich, oder 31. Und in der Form, wie er spielt, ist er für eine Bundesliga-Mannschaft sicherlich als Backup immer noch interessant. Und ob wir den dann halten können, wenn wir auf der Position so viele Spieler haben, ich würde es auch gern sehen, ja.
Schauen wir mal. Bei Gelegenheit wird das sicherlich nochmal ausführlicher thematisiert. Ich sehe nämlich ehrlich gesagt gar kein so riesiges Überangebot auf dieser Position. Wenn man ja zum Beispiel Tim Leibold mal gar nicht so als klassischen Linksverteidiger zum Beispiel betrachtet, dann hat man mit Lippert und Jakpa und in Klammern Sepsi da 2,5 Leute. Also wird bei Gelegenheit nochmal drüber zu sprechen sein. Aber zurück ins Spiel, denn es stand dann 1-0 für den Club und auf einmal wachte Sandhausen wieder auf, Christian.
Ja, es gab ja dann auch den Wechsel. Es ging dann wieder ein Offensivspieler runter. Möwald ist ausgewechselt worden, eigentlich direkt nach dem Tor. Bin ich schon richtig, oder? Möwald ist ausgewechselt. Genau. Und dann Mühl drauf. Das heißt, man ist wieder ein bisschen defensiver geworden und hat da auch mehr abgewartet. Und dann hat Sandhausen eben nochmal probiert, das rumzureißen.
Kammerbauer war dann derjenige, der die Punkte im ersten Moment erstmal gerettet hat, Max, in der 80. Minute. Das war allerdings nicht die letzte Chance für Sandhausen.
Ja, also wir haben einmal in der 80. Minute eben diesen Angriff, der wirklich auch schön ausgeführt war, wo aber auch unsere Innenverteidigung, also auch wieder namentlich Dolph Bulthuis, da sehr unglücklich aussieht, der da den Ball so entgegenkommt, den Spieler so entgegenkommt, dass eben eine unheimliche Lücke frei wird. Und ich weiß gar nicht, wer es war, ich glaube Plädel oder Höhler, einer von beiden, eben dann durchstecken konnte und Sukuta Pasu dann das eben genauso gut macht wie in der ersten Halbzeit und die Kiste eben nicht macht. Und am Ende gab es auch noch so ein paar Fernschüsse bzw. Volleyschüsse, die alle so ganz, ganz knapp übers oder nebens Tor gingen. Und am Ende muss man wirklich sagen, also mit dem 1-0 waren wir wirklich sehr, sehr gut bedient. Und ich glaube, wenn dann Andrew Wooten gespielt hätte, hätten wir das so nicht geschafft, wenn er die gleichen Chancen gehabt hätte.
Christian, wie lautet dein Spielfazit? Max hat es gerade ein bisschen glücklich genannt. Waren wirklich ja auch viele, viele knappe Dinge am Ende dabei. Ich glaube, das war dann schon 92. Minute, also zweite Minute Nachspielzeit, wo ja wirklich nochmal einer so oben über die Ecke drüber guckt und Raphael Schäfer auch nur hinterher. Also auch dein Fazit, in Summe ein glücklicherer, also ein Sieg unter glücklicheren Umständen vielleicht so?
Das auf jeden Fall. Also die Menge der Chancen, dann vor allem, was Sukuto Paso da alleine hat liegen lassen, da auf jeden Fall. So vom Gesamteindruck war es aber für mich so, es war halt dann doch vieles sehr, sehr zweite Liga. Also es war so, wie gesagt, eigentlich ein Duell auf Augenhöhe. Und dann die Fehlerquote vorm Tor, und das ist in der zweiten Liga, finde ich, so ein riesiges Problem, desto näher ins Tor rangeht, wird es eigentlich immer schlimmer. Und das war in dem Fall auch so. Deswegen ist es für mich gar nicht mehr so überraschend, wenn dann eigentlich so eine gute Chance entsteht und die den Ball dann nicht reinhauen. Deswegen sage ich, insgesamt war es ein Spiel auf Augenhöhe von zwei relativ bemühten Mannschaften, wo man dann sich am Ende einfach verdient hat, sich durchzusetzen, weil man eben dann irgendwie ein Tor gemacht hat. Aber Glück war da mit Sicherheit einiges dabei.
Ich weiß nicht, ob Max nochmal ein Schlussfazit ziehen möchte. Ansonsten Ja, möchtest du noch was sagen?
Ja, sehr gerne. Also ich will einfach nur dazu sagen, dadurch, dass ich ja letzte Woche gegen Stuttgart im Stadion war, finde ich, waren das einfach die drei Punkte, die wir zu Hause hätten holen sollen gegen Stuttgart. Und so, glaube ich, kann man das auch ganz gut abschließen, weil, wie gesagt, die Enttäuschung auf den Rängen war ja wirklich sehr, sehr schlimm nach dem 3-2. Und wir haben ja eigentlich auch oder nach dem 2-3, wir haben ja auch an dem 3-2 sehr, sehr oft, sag ich mal, dran gekratzt. Und ich finde, wenn man es so sieht, sind die drei Punkte dann wieder okay.
Also in Summe ist es Abdelhamid Sabiri mit seinem vierten Tor im siebten Spiel, der dann den Dreier für Nürnberg unter Dach und Fach bringt. Unfassbare Quote, die er da irgendwie hinlegt. Letzte Saison noch in der fünften Liga gespielt für Siegen. Und jetzt der neue Hoffnungsträger beim 1. FC Nürnberg. Ein Hoffnungsträger, das ist auch Michael Köllner. Und er soll der neue Cheftrainer werden, nachdem man jetzt den Klassenerhalt sicher hat. Und darüber werde ich mich mit Max und Christian hier bei Total Beklubbt gleich unterhalten.
This is GFL Football.
Die German Football League. Jedes Wochenende live auf meinsportradio.de.
Aufpassen, Pascale, aufpassen, nicht auf die Schulter gehen, in die Brücke, ja, er hält es, das darf doch nicht wahr sein.
Ringen auf meinsportradio.de. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund berichtet meinsportradio.de exklusiv über den deutschen Ringersport. Jede Woche neu, auch als Podcast mit Malte Asmus. Ringen auf meinsportradio.de.
Im Blätterwald raschelte es schon lange und es wurde gemunkelt, dass Michael Köllner mit Klassenerhalt dann Cheftrainer des 1. FC Nürnberg werden soll. Am Montag tagte dann der Aufsichtsrat und sollte das Ganze beschließen und offiziell machen. Und Stand jetzt, Dienstagabend, haben wahrscheinlich alle von uns dreien, Christian, Max und ich, gedacht, wir wüssten, Michael Köllner geht als Cheftrainer in die nächste Saison. Irgendwas scheint da passiert zu sein, dass man das nicht offiziell machen möchte. Wir wollen jetzt dennoch mal das einfach als gegeben hinnehmen, denn, wie sagte Andreas Bornemann, es gibt nicht so viel, was dagegen spricht. Und so stellt sich das mittlerweile dar. 9 Spiele betreut Michael Köllner mittlerweile den 1. FC Nürnberg als Interimscoach. Mit Bielefeld ging es los, mit Sandhausen hörte es auf. 1-0 ging es jeweils aus Sicht des 1. FC Nürnberg. Und dazwischen folgten mal bessere, mal schlechtere Spiele, Max. Und letzten Endes, ist es deiner Meinung nach die richtige Entscheidung?
Also die Frage ist immer, erstens mal, was sind die Alternativen? Wer ist gerade auf dem Markt? Schafft man es irgendwie, sowas wie einen Weiler wieder aus dem Hut zu ziehen? Auf der anderen Seite, was für Kölner spricht? Also sind jetzt vielleicht gar nicht die Ergebnisse, es ist aber auf der einen Seite die Spielweise, also unser Spiel, auch wenn es immer noch sehr, sehr, kurios zugeht, teilweise wirkt geordneter. Es gibt mehr flache Bälle als hohe Bälle. Und was mir besonders gut gefällt, ist auch wie vorhin schon angesprochen, eben die Bilanz gegen die guten Mannschaften. Also die scheinen wir irgendwie kontern zu können, zumindest taktisch. Bei schwächeren Teams ist halt oftmals so, dass man sieht, dass es dem Team noch so ein bisschen an der Spielidee fehlt, wenn man dann selber das Spiel machen soll. Aber zur Personalie Kölner kann ich eigentlich auch nur sagen, also so, mir macht's wieder Spaß, die PKs zu gucken. Also so seit Verbeek ist irgendwie wieder ein bisschen Schwung in den PKs drin. Also sowohl Weiler als auch Schwarz PKs waren ja eher immer ein bisschen langweilig, würde ich mal sagen, an der Stelle. Und was natürlich auch noch für ihn spricht, ist, er ist ja schon länger in dem Umfeld unterwegs. Er hat sich jetzt eingearbeitet. Er kommt anscheinend auch bei den Fans ganz gut an. Und er ist halt auch einfach ein mordsextrovertierter, emotionaler Typ, der auch mal den vierten Offiziellen wissen lässt, wenn ihm was nicht passt. Und also ich würde auch auf jeden Fall grünes Licht geben, wäre ich jetzt an Bornemann stelle.
Christian,
also ich,
darf ich ganz kurz zwei Sachen, ja, klar, die Max gerade gesagt hat, die ich vielleicht mal kurz aufgreifen möchte, deine allgemeine Einschätzung kundtun darfst. Das eine ist dieses gegen starke Gegner gut aussehen. Das ist für mich nichts, was Kölner auszeichnet, bin ich ganz ehrlich. Denn es ist, das ist eine typische Zweitligageschichte. Das war meiner Meinung nach übrigens unter Weiler kein Stück anders. Gegen Leipzig und so sahen wir immer richtig, richtig gut aus. Aber das Problem, das ganz viele Zweitligateams meiner Meinung nach mit sich herumtragen, ist, dass sie eben das Spiel nicht selber machen können. Und dann ist es natürlich sehr, sehr leicht, sich kompakt hinten reinzustellen, schnell umzuschalten, wenn du die entsprechenden Spieler hast. Und die hatte Nürnberg in der letzten Saison und die hat man eigentlich auch ganz gut in dieser Saison. Und dann ist es natürlich relativ dankbar, wenn Hannover kommt, wenn Stuttgart kommt, weil die, ja, da kann man halt auf gut Deutsch einfach das machen, was sonst alle anderen Teams mit Nürnberg machen. Nämlich, hier, nimm den Ball und dann mach mal und wir gucken uns das Ganze an und spielen dann von hinten schnell raus. Deswegen ist das für mich nichts, was Kölner in besonderer Art und Weise auszeichnen würde. Ich weiß nicht, ob Christian mir da vielleicht zustimmen würde oder ob er das anders sieht.
Ich würde eigentlich allem, was ihr beide jetzt gesagt habt, eigentlich ziemlich komplett zustimmen. Das Einzige, wo ich vielleicht anderer Meinung bin, mir haben auch die Weiler-PKs im Prinzip gefallen. Also das ist so der große Unterschied in der Analyse. Und würde nochmal was rausgreifen, einfach dieses, was auch Max schon gesagt hat, mit dem die Fans verstehen sich mit ihm. Also es ist auch für mich persönlich einfach, er hat irgendwie eine Idee, die er, wo man sieht, dass er sie versucht umzusetzen, und da verzeihe ich auch die Schwächen im Spiel, die vielen einfachen Fehlpässe, die dann da entstehen und letztendlich auch das ein oder andere Tor durch vielleicht eine zu mutige Ausrichtung, verzeihe ich ihm da viel leichter. Und ich glaube, das gilt auch fürs Umfeld in weiten Teilen, und dann ist Bornemann, glaube ich, auch gar nicht der Typ, der einen anderen Trainer da gerne sucht. Wenn das passt, dann macht er das. Da ist er, glaube ich, schon sehr fränkisch geworden und sagt einfach, passt schon, und solange alles läuft, ändere ich da gar nichts. Und deswegen brauche ich auch keine offizielle Bestätigung eigentlich mehr. Ich rechne fest damit, dass er weitermacht.
Ich wollte ja noch was Zweites sagen, aber gut, dass du das schon mal so eingeschätzt hast. Diese Geschichte mit eine Idee vermitteln, was du ja auch gerade nochmal aufgegriffen hast, Christian, sehe ich absolut so. Aber was natürlich... Michael Kölner, so heißt unser Cheftrainer in Zukunft, was Michael Kölner natürlich jetzt ein Stück weit auch anders gemacht hat als die Trainer vor ihm, ist, dass er diese ganze Geschichte schlichtem Pragmatismus unterworfen hat. Florian Zenger hat das ja bei Clubfans United in einem Artikel heute nochmal gut rausgearbeitet, dass man die Ära, Mini-Ära Kölner quasi in zwei Hälften teilen kann, nämlich die ersten Spiele, die erste Hälfte der Spiele und die zweite Hälfte, dass in der zweiten Hälfte im Prinzip wieder dieser Rumpelfußball wie unter Alois Schwarz größtenteils gespielt wird, mit vielen langen Bällen, eben nicht mit Kurzpassspiel, aber damit letzten Endes die Ergebnisse jetzt auch geholt wurden, und dass er da ganz, ganz pragmatisch nach St. Pauli agiert hat, und das ist vielleicht was Verbeek damals gut getan hätte, dann wäre womöglich ein Abstieg zu verhindern gewesen. Ist es was, Max, was du letzten Endes ihm zugute hältst, dass du sagst, okay, er hat gesehen, dass die Idee, Fußball zu spielen, zwar in Ansätzen fruchtet, aber in der aktuellen Situation die falsche war, und dass man dann die Mannschaft auf gut Deutsch in ein vertrauteres System vielleicht auch zurückführen muss?
Ja, das kann man so sehen. Man muss natürlich auch, also wie du gerade schon ansprichst, eben die Situation auch mit beachten, was wir dieses Jahr an Verletzungspech hatten, an ja auch mit Guido Burgstaller eben den zentralen Mann, der da abging, der vielleicht aber auch dieser ganzen Idee oder diesem ganzen Vorhaben eine Idee reinzubringen vielleicht auch ein bisschen geholfen hat, weil wir waren dann schon sehr, 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 sehr abhängig von ihm am Ende der Hinrunde. Ich bin da dann, wenn das übernimmt, wirklich gespannt auf die Vorbereitung, wie vielleicht auch dann vorne umgestellt wird, wenn noch der ein oder andere Zugang oder Abgang kommt. Ich halte es für eine gute Idee. Ich bin da dafür. Ich bin allerdings jetzt auch kein super Kölner Fan. Also muss ich an der Stelle auch sagen. Wie gesagt, also so super überzeugt und der Allheilsbringer ist er auch nicht. Stand heute.
Ja, ich denke, er macht einfach einen großen Unterschied zu Schwarz. Auch wenn man jetzt einfach nicht sagen kann, dass er jetzt, sagen wir, in der schwereren Situation, so ein Interimstrainer mit den Ergebnissen, die er jetzt gemacht hat, wäre jetzt kein unbedingtes Argument, irgendwie auf einen etablierteren Trainer zu verzichten. Aber also ich freue mich eigentlich schon drauf, habe natürlich dann auf der anderen Seite die Sorge, dass er dann irgendwann in eine negative Phase kommt, die er einfach auch nicht wegcoachen kann und dann das Geschäft einfach wieder zuschlägt, Kölner gefeuert wird und dann eben auch für den ganzen Verein verloren ist. Und deswegen habe ich da so ein bisschen Bauchschmerzen, vor allem, weil man eben noch nicht so ganz weiß, ob er es dann als Cheftrainer, ob er dann wirklich da die richtig große Nummer ist, die wir vielleicht an der Stelle auch brauchen.
Du sprichst da was an, was ich ja vor ein paar Wochen im Podcast mal gesagt habe. Das ist nämlich genau, das ist meine größte Sorge, dass wir ihn jetzt verheizen irgendwie als Trainer. Und dann ist er als derjenige, der das Nachwuchsleistungszentrum ja eigentlich ganz gut im Griff hatte, weg. Und das ist tatsächlich was mich stören würde. Aber Stand jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, wie es denn überhaupt läuft, wenn er eine Vorbereitungsphase bekommt. Die Spieler scheinen durchaus ja angetan von dem Fußball, den er spielen lassen will. Und was mich jetzt noch interessieren würde von euch ist, inwiefern ist vielleicht die Entscheidung pro Kölner auch eine, die gefällt wird im Hinblick auf die Einbindung vieler junger Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, weil es ja, und da müssen wir ja einfach ehrlich zu uns selbst sein, auf Dauer erstmal nur so gehen wird, weil man finanziell einfach keine Sprünge machen kann.
Soll ich mal, ich lege mal los. Also ich denke, das ist halt dieses Modell Freiburg zum Beispiel, worauf der Club jetzt umsteigen muss oder auch schon jetzt langsam ausgerichtet wird. Und man sieht ja auch diese Saison, dass es funktionieren kann, dass es natürlich auch immer Nachteile in sich birgt. Und man natürlich auch immer aufpassen muss, sobald mal ein Spieler, Beispiel Sabiri, irgendwie 4 gute Spiele macht oder ein Teuchert irgendwie einen 70 Meter Sololauf macht, dass man natürlich direkt Angst haben muss, dass ein Bundesligist winkt und der Spieler dann in der Winterpause oder in der Sommerpause entsprechend dann weg ist. Das ist natürlich immer das Risiko. Ich denke halt, das Ganze muss irgendwie nachhaltig gestaltet werden, dass zumindest die Identität des Clubs dadurch bleibt und vielleicht der ein oder andere Spieler dann doch bleiben will. Zumindest eine Halbsaison länger.
Christian, wie siehst du die Geschichte? Kannst du dieser Überlegung was abgewinnen, dass das tatsächlich ein ernsthafter Grund ist, warum man eben sich für Kölner entschieden hat, weil man den eigenen Nachwuchs stärker einbinden will? Er hat es ja jetzt in diesen neuen Spielen sehr, sehr extrem getan, teilweise.
Also ich glaube, das habe ich schon angedeutet, ich glaube, dass es einfach eine pragmatische Entscheidung ist, weil es jetzt irgendwie so funktioniert. Ich würde jetzt auch, wenn man jetzt sieht, Schwarz ist halt relativ am Anfang der Rückrunde rausgeworfen worden. Er hat da auch schon mit Sabiri, er hat auch schon Lippert eingebaut, der sich dann verletzt hat. Der Einzige, der wirklich noch da hinzukam, war Löwen und dann mal kurz Baumann, der meiner Ansicht nach noch nicht funktioniert hat. Also ich sag mal, ob das jetzt wirklich an Kölner liegt, dass das dann am Ende so viele waren, das lässt sich schwer bewerten. Kam ja auch ein bisschen aus der Not. Und die Frage ist eben, hat denn Kölner vielleicht in der U21 im ersten Halbjahr so gute Arbeit geleistet, eben mit seinem Plan? Er hat ja da viel umgestellt in den Trainingsformen, um die Spieler wirklich gezielt darauf vorzubereiten, dass sie in die Profimannschaft kommen. Und möglicherweise ist eben an der Stelle seine herausragende Qualität und die geht uns da möglicherweise jetzt auch verloren, wobei er ja schon angedeutet hat, dass er eigentlich alles weiter in der Hand behalten wird und überall seine Finger drin hat. Also dementsprechend, er hat sich, wenn dann, auf einer anderen Position, glaube ich, mehr bewährt und die Frage ist einfach, ob wir da dann was verlieren.
Ich meine, im Kicker gelesen zu haben, dass er ja nicht mehr Nachwuchsleistungszentrum-Sleiter, ist das Wort dafür? Ich weiß es nicht, sein darf, weil das irgendwie die DFL-Statuten oder so verbieten. Aber hey, ein Titel sorgt noch lange nicht dafür, dass man Einfluss hat. Ne? Also ich glaube, wir sind alle sehr gespannt auf jeden Fall, ob das Experiment Michael Kölner funktioniert. Wenn es funktioniert, sind wir natürlich auch alle sehr, sehr glücklich darüber. Und dann bleibt abzuwarten, wie sich die Mechanismen des Marktes in Nürnberg mal wieder niederschlagen werden oder vielleicht auch nicht. Womöglich, ich glaube, Max war es, der das Modell Freiburg angesprochen hat, geht es ja tatsächlich so gut aus. Ich glaube, Christian Streich ist jetzt die 7. Saison mittlerweile Cheftrainer. des ersten, nee, nicht des ersten, des SC Freiburg. Womöglich reden wir in 7 Jahren über Michael Köllner immer noch als Trainer des ersten FC Nürnberg. Ich hätte nichts dagegen, wenn Kontinuität reinkommt. Ich denke, euch geht's da nicht anders. Und ja, das soll es erstmal zum Thema Michael Köllner gewesen sein. Kurzer Hinweis an dieser Stelle auf das Live-Programm am Wochenende bei meinsportradio. Am Samstag gibt es das Finale der Rugby-Bundesliga der Frauen um 14.30 Uhr und außerdem am Freitag und am Samstag gibt es die Baseball-Bundesliga. H empfängt Mannheim an beiden Tagen, auch da meinsportradio.de live dabei. Schaltet ein, wenn ihr euch für Baseball oder für Rugby interessiert. Ihr könnt dann ja das Neueste aus den beiden Bundesligen erfahren. Und wir werden gleich über die neuesten Gerüchte rund um Kevin Möwald sprechen und um ja das nicht mehr Neueste im Kader des ersten FC Nürnberg, nämlich über Raphael Schäfer.
Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf meinsportradio.de. Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
Zum Ende unserer Sendestunde möchten wir uns bei Total Beklubbt jetzt noch über zwei ja, Personalien unterhalten und natürlich noch vorausblicken auf das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf. Christian und Max sind immer noch bei mir in der Sendung. Und Christian, Raphael Schäfer hängt nach gefühlten 700 Jahren dann doch mal die ja, Fußballschuhe und vor allen Dingen die Torhüterhandschuhe an den Nagel. Wahrscheinlich wird er die letzten beiden Spiele noch machen, wird jetzt am Sonntag sein letztes Heimspiel erleben. Und dann wird er dem ersten FC Nürnberg aber erhalten bleiben, soll als ja, Koordinator für die Torwarte, Torhüter im Lizenz- und Nachwuchsbereich tätig werden. Wie findest du das? Findest du es gut, dass man so verdiente Spieler im Verein hält?
Ich denke, das ist auf jeden Fall wichtig, dass es jetzt in diese Dinge, die einem oft vorgeworfen werden, dass da relativ wenig Erfahrung dann auch im Verein ist und im Verein gehalten wird. Und wenn er da die Bereitschaft dazu hat, dann muss man das, glaube ich, annehmen und versuchen, ihn irgendwie möglichst gut einzubinden. Also wahrscheinlich wird er dann so ein Mädchen für alles, für Außentermine und irgendwo mit den Torhütern zusammen. Also finde ich auf jeden Fall richtig, dass man das macht, dass man da eine Lösung findet. Hoffe aber, dass inhaltlich eben der Michael Fuchs da erstmal am Ruder bleibt, weil ich glaube, da haben wir einen sehr guten und da braucht es jetzt keinen Platzhirsch mit rein, der ihm da der Zwischenfunk, sage ich mal.
Max Raphael Schäfer dann als derjenige, der in Halle und in allen anderen Drittliga-Standorten dieser Republik anrufen darf, um talentierte Nachwuchstorhüter zu verpflichten?
Ja, warum nicht? Also wie gesagt, das ist, er ist ja ein bekannter Name, er ist DFB-Pokalsieger, er ist neben Javier Pinola und Marek Mintal, würde ich jetzt mal sagen, eine der Galionsfiguren des Clubs der 2000er Jahre. Also warum nicht? Der hat die Erfahrung, er hat auch den Namen. Und ja, ist auch einfach ein Aushängeschild für den Club. Also ich finde einfach, Raffa ist ein geiler Typ. Ist einfach, der hat das Gemüt und hat das auch, sag ich mal, fachlich, glaube ich, bringt das mit, dass es braucht für den Job.
Auf jeden Fall Raphael Schäfer, FCN-Urgestein mittlerweile, hat ja selber gesagt, Nürnberg ist seine Heimat geworden und der Club sein Verein. Und wahrscheinlich ärgert er sich noch nach wie vor am meisten, dass er damals nach dem Pokalsieg nach Stuttgart gewechselt ist. Eine andere Personalie, die mit einem Wechsel in Verbindung gebracht wird, das ist Kevin Möwald. Und es war ja irgendwie so sicher wie das Amen in der Kirche, dass wir irgendwann darüber sprechen werden, ob Kevin Möwald wechseln wird und wenn ja, wohin. Die Bild schrieb Max, dass Hoffenheim 2,5 Millionen zahlen möchte und ihn ja letzten Endes dann vor allen Dingen erstmal als Backup, aber eben auch als Zukunftslösung verpflichten will. Dann wurde der Karamaric-Vergleich gebracht, man hätte gute Erfahrungen mit Zweitligaspielern und dann kam der Kicker und sagt, alle in der ersten Liga haben gefühlt Interesse außer Hoffenheim, aber es ist auf jeden Fall so, dass das den ersten FC Nürnberg begleiten wird in diesem Sommer, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, der ist unsere Schaltzentrale. Auch, ich meine, gibt es bei Möwald immer zwei Dinge. Also einmal diese Spielmacherposition, weil er auf jeden Fall der Bälleverteiler ist und auch der, sag ich mal, kreative Akzente bringt. Auf der anderen Seite, was halt auch ein starkes Ding ist, sind diese ruhenden Bälle. Also da ja auch sehr, sehr viele Assists gemacht dieses Jahr und auch letzte Saison. Und ich glaube, wenn er gehen sollte, wenn er verkauft werden sollte, ist er auch jemand, der so schon auch schwer zu ersetzen ist. Und ich glaube, wahrscheinlich weniger auf der Spielmacherposition. Da hat er ja auch hin und wieder geschwächelt, aber jetzt auch am Wochenende die Standards wieder. das ist halt auch eine Qualität, von der wir eigentlich gut leben konnten, sage ich mal, die letzten beiden Spielzeiten.
Christian, wie würdest du einen Abgang von Kevin Möwald sehen? Man muss ja auch, da muss man jetzt so knallhart sagen, wenn man ihn loswerden will, muss man es im Sommer tun.
Ja, ich denke, also das ist so eine Sache, da geht es relativ schnell. Das ist wieder so ein Zwischending. Er hat jetzt nicht ganz überragend die Saison gespielt. Das heißt, der Marktwert ist jetzt dann auch nicht so hoch, dass sich viele groß drum streiten werden, eher dann noch auf einen ablösefreien Abgang warten. Das heißt, aus unserer Sicht, wir müssen ihn eigentlich wieder zu Geld machen und das ist dann eben jetzt im Sommer, weil für eine Verlängerung sehe ich eigentlich nicht, dass wir ihn da halten können und dementsprechend gehe ich davon aus, dass wir ihn gefühlt zu billig verkaufen müssen. Das war jetzt heute mal so eine schöne Testblase, diese 2,5 Millionen, wie reagiert man da drauf? Keine Ahnung, was dann da am Ende realistisch sein kann.
Das ist immer die große Frage, wie viel ist am Ende realistisch? Ich bin ja immer noch dafür vor ein bisschen dankbar, dass Schalke bereit war, so viel Geld für einen Halbjahresvertrag von Guido Burgstaller auf den Tisch zu legen. Aber den hat er zumindest auf Schalke zurückgezahlt.
Den hat er zurückgezahlt.
Es wurde ja auf Twitter auch schon wieder gewitzelt, ne? Sind wir ehrlich, am Ende landet Kevin Möwald auf Schalke, muss dann dort wie beim Club Alessandro Schöpf ersetzen, der ja mit Kreuzbandriss ausfällt. Also wir dürfen gespannt sein, die Wahrscheinlichkeit, dass Kevin Möwald den Club verlassen wird, ist doch relativ hoch. Ob es dann so kommen wird, werden wir in den nächsten Wochen und Monaten sehen. Was wir schon am Sonntag sehen werden, ist das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf. Es ist das letzte Heimspiel dieser Saison. Es gibt ja dann im Zuge dieses Spiels diverse Aktionen, 10 Jahre Pokalsieger, die Verabschiedung diverser Spieler, die Ehrung unter anderem von Marek Mintal als Ehrenmitglied des 1. FC Nürnberg, Autogrammstunden, 4.400 Liter Stadt jetzt Freibier trinken und so weiter und so fort. Aber es gibt eben auch noch 90 Minuten Fußball, die zu spielen sind. Und wir hatten es vorhin mal ganz kurz am Rande erwähnt. Sandhausen nur eines der letzten 12 Spiele gewonnen gehabt. Und ja, sind wir ehrlich, es sieht nicht so viel anders aus, wenn man auf Fortuna Düsseldorf schaut. Die gewann das letzte Spiel am 25. Spieltag. Da natürlich, möchte man sagen, gegen Karlsruhe 3-0. Danach viele, viele Niederlagen, ein paar Unentschieden. Unter anderem dann auch auswärts bei Dynamo Dresden. Aber das ist alles auch nichts Ganzes und nichts Halbes, oder Christian?
Nee, die stehen ja auch gewaltig unter Druck. Also ich habe mir mal den nächsten Spieltag angeguckt. Deswegen ist es auch ganz interessant, die vielen Aktionen beim Spiel. Und für die geht's richtig, richtig dick um Abstieg. Also die sind punktgleich mit dem Relegationsplatz. Und
sie sind zwei Punkte vor dem Relegationsplatz, Entschuldigung.
Moment. 36? Ach so, Würzburg, genau, 2 Punkte, ja. Aber auf jeden Fall, ich habe es mal durchgeguckt, die Ergebnisse könnten durchaus so sein, gerade wenn wir jetzt da hochgewinnen würden und Bielefeld hochgewinnt, dann könnten die sogar an diesem Spieltag schon auf den direkten Abstiegsplatz rutschen, wenn ich mich jetzt nicht wieder verrechnet habe. Doch, ich glaube, das stimmt. Also für die geht es um richtig viel. Bei uns ist so Saisonausklang mit 10 Jahre Pokalsiegfeier-Einstieg, die jetzt irgendwie ansteht. Das wird ein ziemlich interessantes Spiel. Mal schauen, wie der Club da eingestellt sein wird und ob die Düsseldorfer nicht arg nervös sind.
Max, wie schätzt du die ganze Situation rund um Fortuna Düsseldorf ein? Also Christian hat es ja gerade schon gut dargelegt, da brennt der Baum nach wie vor richtig. Sie haben dann, das haben wir jetzt noch nicht erwähnt, am letzten Spieltag ja den großen Showdown womöglich. Da müssen sie auswärts bei Erzgebirge Aue antreten, zu Hause gegen Erzgebirge Aue.
Zu Hause, ja.
Und da geht's dann womöglich um alles. Aber Christian hat es schon angedeutet, womöglich sind die Sorgen schon nach diesem Spieltag eben sehr, sehr groß.
Ja, wie gesagt, also ich habe es ja vorhin im Vorgespräch schon gesagt, ich schiel natürlich auch immer ein bisschen nach Düsseldorf, weil das für mich hier als Exilfranke in Köln natürlich die nächste Auswärtsfahrt ist dieses Jahr und ich wünsche mir genau aus diesem Grund eigentlich, dass sie drin bleiben. Ich glaube aber, es wird sehr, sehr schwer, gerade nach der Leistung und die Gurken ja wirklich auch schon seit Beginn dieser Saison da unten rum und ich weiß nicht, wie war es denn letztes Jahr am letzten Heimspiel, das haben wir glaube ich gegen, da war ich glaube ich auch im Stadion gegen Pauli gewonnen. Also Club steht, glaube ich, so ein bisschen auf diese gute Laune Ausklingspiele. Also einfach wird es auf jeden Fall nicht für die Fortuna.
Wenn die Fortuna sich allerdings das Spiel gegen St. Pauli letztes Jahr als Vorbild nimmt, dann haben sie, glaube ich, Grund zur Hoffnung. Denn ich bin ganz ehrlich, ich habe das damals auch im Stadion gesehen, das war kein sonderlich verdienter Sieg, den Nürnberg da eingefahren hat. Das war echter Sommerkick, den wir da irgendwie zusammengegurkt haben. Da hätte ich mir damals ein bisschen mehr Fokus gewünscht. Aber damals waren die Vorzeichen andere. Ihr kennt den Podcast, ihr wisst, was ansteht. Wie geht das Spiel aus, Max?
Ich würde sagen, Punktetrennung 1-1.
1-1, da kommt dann der kleine Fortuna in dir durch. Christian, wie geht's aus?
Ich tippe auf ein 0-0. Das würde dem Ganzen einfach, das würde den Ausflug wieder, da würde er sich da wieder so richtig lohnen. Und Düsseldorf kriegt auch noch einen Punkt. Dann schauen wir mal.
Es gibt Freibier.
Ja, das vertrage ich dann, glaube ich, im Stadion nicht. Das ist mir zu aufregend mit dem komischen Bier.
Christian sorgt auf jeden Fall dafür, dass es nicht mehr Freibier gibt am Ende des Spiels. Ich denke, es geht 2-1 für Nürnberg aus. Ich bin einfach mal guter Dinge. Wir wollen ja schließlich noch Fürth abfangen und ihr tippt hier irgendwie unentschieden zusammen. Also so wird es natürlich nichts. Also ich sag, Nürnberg gewinnt 2-1. Ich bedanke mich bei Christian, ich bedanke mich bei Max. Sehr angenehme erste Sendung mit euch. Ich hoffe, es gibt eine Fortsetzung dessen. Eine Fortsetzung, ja, von Total Beklubbt wird es auf jeden Fall geben. Nächste Woche hören wir uns wieder. Dann wissen wir, wie das letzte Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf ausging. Dann werden wir vorausblicken auf das letzte Spiel der Saison. Kaiserslautern empfängt dann auf dem Betzenberg den ersten FC Nürnberg. Und danach ist die Saison, und da denke ich, bin ich nicht alleine, zum Glück endlich vorbei aus Nürnberger Sicht, denn sie ist sicherlich nicht so gewesen, wie wir uns das vorgestellt haben. Ansonsten sei noch einmal hingewiesen auf die Kommentarfunktion auf meinsportradio.de. Ihr könnt jetzt unter jedem Podcast euren Senf abgeben auf gut Deutsch. Wenn ihr irgendeine Meinung zu unserer aktuellen Sendung, zu unserem Podcast im Allgemeinen habt, lasst es uns wissen, teilt es uns mit, vielleicht auch auf Twitter oder auf Facebook, und abonniert uns natürlich bei iTunes, bewertet uns bei iTunes, abonniert uns über diverse andere Möglichkeiten, Apps und so weiter, und ladet die neuen RSS-Feeds, falls ihr das noch nicht getan habt, denn meinsportradio.de hat eine neue Homepage, falls ihr das noch nicht gewusst habt. Wie gesagt, nochmal vielen Dank an Christian, vielen Dank an Max, das war Total Beklubbt auf meinsportradio.de und wir hören uns nächste Woche wieder.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.